Guten Morgen, grüß Gott oder guten Abend, wann immer du dieses Video siehst oder diesen Gottesdienst dir reinziehst. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass so viele auch online mit dabei sind. Es ist wirklich eine wirkliche Freude zu sehen, dass es sich etwas bewegt in unserer Bewegung, dass etwas moved in unserem Movement. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und lass uns den Menschen zu Hause einen kräftigen, liebevollen Applaus schicken, bitte. Wir sind wirklich froh, dass du da bist und dass du dabei bist. Und der Titel unserer Botschaft heute lautet: Jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Oder vielleicht noch ein bisschen spezifischer: Jetzt bist du dran. Sag zu den Menschen links neben dir, links, links, nicht rechts, links, links, sag, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Und dann rechts, und du bist erst recht dran. Du bist dran und du bist erst rechts, links, whatever. Nicht politisch werden heute früh, ja. Vorsicht. Links, rechts, da wäre ich ein bisschen verwirrt. Hoffentlich beim Autofahren nicht. Na gut, wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet Ekklesia. Dieses kleine, komische Wort. Und dieses komische oder kleine Wort bedeutet eigentlich Versammlung. Es bedeutet Gemeinde, es bedeutet Gemeinschaft. Und es wird in unserer deutschen Bibel meist mit Gemeinde übersetzt, manchmal auch mit Kirche, was ein Problem ist. Und wir haben drei Botschaften bis jetzt gehört und kommen heute zum Teil 4. Die erste Botschaft hat gelautet: Kirche auf den Kopf gestellt. Die zweite Botschaft hat gelautet: wandelnde und sprechende Tempel. Wer ist der Tempel im neuen Bund? Ich, du, wir sind der Tempel. Liebe Freunde, das hier ist nicht das Haus Gottes. Du bist das Haus Gottes. Ganz, ganz wichtig. Viele von uns manchmal ertappen sich immer noch, dass wir denken, dass das Gebäude die Kirche ist oder dass das Haus die Gemeinde ist. Nein, die Ekklesia, die Gemeinde bist du, bin ich, wir Menschen. Und ein Gebäude ist nicht heilig. Es gibt im Neuen Testament, schnall dich an, keine heiligen Gebäude mehr. Es gibt keine heiligen Plätze mehr. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Jeder Mensch, der zur Jesusfamilie gehört, ist ein wandelndes, sprechendes Haus Gottes. Aber bis das aus unserem Kopf rausgeht, glaube ich, da muss ich noch Jahrzehnte predigen, oder? Denn irgendwo in uns ist, das ist die Kirche. Und als Kind habe ich gelernt, ja, nicht laut sein in der Kirche. Oder ja, nicht an die Mauer malen in der Kirche. Das ist das Haus Gottes. Und ich sage dir eines, heute gibt es Gemeinden auf der ganzen Welt, die versammeln sich in Diskotheken am Sonntag, in Kinosälen am Sonntag, in alten Fabriksgebäuden wie dieses am Sonntag. Es gibt kein heiliges Gebäude mehr. Haben wir das verstanden? Wir sind heilig. Du bist heilig. Wir sind das Haus Gottes. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil sonst verstehen wir die Botschaft nicht wirklich. Und die Botschaft letzte Woche hat gelautet: die größte Prophetie aller Zeiten. Was ist die größte Prophetie aller Zeiten? Was hat Jesus gesagt in Matthäus 16, als seine Jünger, als er die Jünger gefragt hat, was sagen die Leute über mich? Ja, manche sagen das oder jenes oder dieser Prophet. Und wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus hat die perfekte Antwort gegeben. Nicht, weil er perfekt war. Wir wissen, er hat ihn später verleugnet. Der Typ war alles andere als vollkommen. Aber diese Aussage hat ihm Gott selbst geschenkt. Du bist Christus. Du bist der Christus, der Gesalbte, der Messias, der König, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat dem nicht widersprochen. Das ist sehr, sehr wichtig. Jeder ehrliche Mensch würde so etwas widersprechen, oder? Wenn du mich Messias nennen würdest, würde ich dir mit Händen und Füßen widersprechen. Ich würde dir vielleicht sogar eine auflegen, ja? Ganz ehrlich gesagt, weil es so daneben ist, wenn man einen Menschen wohin hieft, wo er nicht hingehört. Aber was hat Jesus gesagt? Bravo. Simon Petrus, du sagst die hundertprozentige Wahrheit. Ich bin genau der du sagst, dass ich bin. Genau der bin ich. Aber Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich habe mir diese Woche ein Video angeschaut von Bono. Das ist der Leadsinger der Musikgruppe U2. Und er wurde interviewt über Jesus, wer für ihn Jesus ist. Liebe Freunde, ein 2-Minuten-Video. Besser hätte ich nicht predigen können. Der Mann bringt auf den Punkt. Jesus ist der Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Ich habe eine Gänsehaut bekommen. Ich habe mir gedacht, der ist vielleicht ein bisschen wischiwaschi, wie viele andere Rockstars vielleicht. Aber der bringt es punktgenau auf eine Landung. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Es gibt keinen anderen. Und dann sagt er, die andere Alternative wäre, dass er komplett geisteskrank ist. Denn nur jemand, der geisteskrank ist, würde sagen, ich bin der Messias oder ich bin der Christus oder ich bin der König aller Könige oder der Sohn Gottes. Alles, was Jesus behauptet hat, ist entweder komplett geistesgestört oder die absolute Wahrheit. Und dann sagt er, er kann sich nicht vorstellen, dass 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt einem Geisteskranken nachfolgen. Er muss der Sohn Gottes sein. Amen. Und das ist die absolute Wahrheit. Und ich liebe es, wenn Menschen, die mitten im Leben stehen, die auch berühmt sind, vielleicht auch 2 Ohrringe haben und Rockmusik machen, sagen, er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist das Fundament der Kirche, der Gemeinde. Und diese 3 Botschaften sollst du nicht verpasst haben. Wenn du sie schon gehört oder gesehen hast und nochmal hören solltest, bitte geh zurück auf unseren YouTube-Kanal, der übrigens diese Woche über 10.000 Abonnenten erreicht hat. Halleluja. Über 10.000 Abonnenten diese Woche. Und das ist am Mittwoch passiert und wir sind schon bereits bei 10.200 in den letzten 4 Tagen. Und am 7. April werden wir ein Fest hier machen, ja, eine Team Church hier haben und wir werden auch die 10.000 Abonnenten feiern. Da werden schon 11.000 sein, aber macht nichts. Wir feiern mal die 10.000 und ich sage dir, das ist eine Freude, wenn man sieht. Geh zurück bitte und schau dir das an. Es ist gratis, es ist kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Und ein paar Wiederholungen, bevor wir zum heutigen Thema gehen, nämlich die Botschaft, jetzt bist du dran. Erstens, die Kirche ist kein Gebäude, haben wir schon gesagt, oder? Wir sind die Kirche, die Menschen, alle, die zu Jesus gehören, sind Teil der Ekklesia, Teil des Hauses Gottes. Die 2. wichtige Wahrheit, die wir uns angeschaut haben, war die ursprüngliche Absicht von Jesus. Die ursprüngliche Absicht von Jesus hat sich nie verändert und wird sich auch nie verändern. Mit anderen Worten, das, was er im 1. Jahrhundert wollte, will er immer noch. Amen. Und wie war die erste Gemeinde? Die erste Gemeinde war nach außen gerichtet. Sie war nicht nach innen fokussiert, sondern hat genau das getan, was Jesus vorgesagt hat. So sehr hat Gott die Welt, sag einmal die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Mit anderen Worten, der Fokus ist eine Welt, eine verlorene Welt. Und wenn Jesus sagt Welt, dann meint er die Welt und dann meint er alle. Alle. Er meint alle. Wir sind ein nach außen gerichtetes, multikulturelles, sich multiplizierendes Movement. Wenn du ins 1. Jahrhundert zurückgehst, siehst du sehr deutlich, da ging es um kein Gebäude, da ging es um kein Haus, da ging es um ein reines Movement, eine Bewegung. Und wenn die Kirche ihren Weg verliert, haben wir gesagt, nächste Wahrheit, werden Menschen verletzt. Menschen werden verletzt von Gottesdiensten und Kirchen und Pastoren und anderen Christen, wenn wir den Weg verloren haben. Stimmt das? Wer hat das schon erlebt, sowas Ähnliches? Du wurdest geschädigt, du wurdest verletzt in einer Kirche. Na, wie schlimm ist das? Jesus hat gesagt, daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt. untereinander, zueinander. Und dann werden Menschen tatsächlich überall auf der Welt im Namen von Jesus, im Namen von Gott geschädigt und verletzt. Und das ist pfui. Amen. Das darf nicht sein. Und du musst eines wissen. Dinge werden im Namen Jesu und im Namen Gottes gesagt und getan, die er, nämlich Gott, absolut abscheulich und widerwärtig findet. Amen. Nur weil ein Christ oder ein Pfarrer oder ein Pastor sagt, Gott hat gesprochen oder Gott hat mir gesagt oder wenn du nicht, dann wird Gott, das heißt überhaupt nichts. Das bedeutet gar nichts. Es wird manipuliert, werden Dinge gesagt im Namen Gottes, die Gott verabscheut. Sind wir noch wach? Hundertprozentig. Und wenn du so eine Geschichte hinter dir hast und jeder hat seine Geschichte, dann tut mir das aufrichtig leid. Wir sind alle nur Menschen. Jeder tut Menschen weh. Wir werden auch in der Welt verletzt, weil wir in einer imperfekten, also unperfekten Welt leben. Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wenn Menschen von außen hineinblicken in das Christentum, was sehen sie? Was nehmen sie wahr? Und liebe Freunde, ob du das magst oder nicht, wenn du der einzige echte Jesus-Nachfolger auf deiner Arbeit bist und die Menschen schauen dich an, dann sehen sie den einzigen Christen, den sie kennen und sie schließen von dir aufs ganze Christentum. Ja oder nein? Ja oder nein? So weh das tut, es ist die Wahrheit. Sie kennen dich, du sagst, ich bin Christ, du behauptest, Christ zu sein und du bist der Einzige weit und breit, den sie kennen, der sagt, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Zu welchem Schluss werden sie kommen? Na, so sind Christen. Amen. Und das ist ein großes Dilemma, aber auch ein großes Privileg und gleichzeitig eine riesige Verantwortung, nicht wahr? Denn wir sind die Kirche. In unserer Zeit, was sehen die Leute? Was nehmen sie wahr? Wie werden wir wahrgenommen? Gibt es Christen, die gesetzlich wahrgenommen werden? Bei uns sicherlich nicht, oder? In Österreich gibt es keine gesetzlichen Christen, oder? Na eben, habe ich mir gedacht. Oder werden manche Christen verurteilend wahrgenommen? Zu mir kam jemand und sagt, ihr hasst die ganzen Schwulen. Sag ich, was ist denn das her? Ich habe sehr gute Bekannte und Freunde, die diese Gesinnung haben. Ich finde die Gesinnung absolut falsch, aber ich liebe den Menschen und der spürt, dass ich ihn mag. Der spürt, dass ich ihn mag. Der weiß, wie ich denke, aber er spürt, dass ich ihn liebe, so wie Jesus ihn liebt. Amen. Oft ist es sogar leichter, solche Leute zu lieben, wie manche Christen. Wem geht's auch so? Sagen wir mal ganz ehrlich, wer weiß, manchmal ist es schwieriger, Familie zu leben, als die ganzen Sünder da draußen zu leben, von denen wir alle einer sind. Aber Faktum ist, unsere Aufgabe ist Liebe und Wahrheit. Und wenn wir nicht lieben, sollten wir den Mund halten. Sag ja nicht, was du denkst über dies oder jenes, wenn du nicht in Liebe redest. Sieh, wenn du jemanden korrigierst oder jemanden die Wahrheit sagt, muss dieser Mensch am Ende das Gefühl haben, du liebst ihn oder sie. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sind die Verwalter. Wie werden wir wahrgenommen? Gesetzlich, verurteilend? Wer hat schon einen übergeistlichen, überheiligen Christen gesehen? Gibt's in Österreich auch nicht. Aber ich sag nur, haben wir noch nie gesehen, aber so überheilig, abgehoben, geistliche Spinner, kennst du die? Nicht in Österreich, aber ich sag nur, ich habe sie in der Welt gesehen. Oder du siehst jemanden, hey, der ist vielleicht nicht perfekt oder sie ist nicht perfekt, aber hey, das ist echt, das ist authentisch, das ist liebevoll. Welche Version des Christentums sehen die Leute in und durch uns? Und welche Version wollen wir, dass sie sehen? Wir sind die Verwalter. Wir haben die Verantwortung für die Kirche, für die Ekklesia in dieser Generation. Wie wird das Christentum wahrgenommen in unserer Gesellschaft? Natürlich können wir Menschen, die nur das Schlechte sehen wollen, nicht verändern. Richtig. Aber wir brauchen ihnen dabei keine Ammunition geben, keinen Zündstoff geben. Wir sollten ihnen nicht sagen, hey, du hast eh recht, schau, du hast eh immer recht gehabt. Nein, wir sollten sie verblüffen. Amen. Verblüffen. Verblüffen mit unserem Glauben, verblüffen mit unserer Kühnheit, verblüffen mit unserer Authentizität. Amen? Sind wir noch wach? Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind Verwalter. Und die Frage ist, wie haben die ersten Jesus-Nachfolger gelebt, agiert und reagiert? Und nächste Woche wird die Botschaft lauten, kühn und groß oder groß und kühn. Wir werden sehen, die ersten Nachfolger waren mutig. Die waren mutig, die waren nicht nach dem Bequemen her, nach dem Komfortablen her. Die haben nicht den Mund gehalten, weil es das Angenehmere ist, sondern wenn was dran war zum Sagen, haben sie es gesagt und haben sichergestellt, dass Liebe dabei war oder Liebe umhüllt war in dieser Wahrheit. Wir haben die ersten Nachfolger Jesu gelebt, agiert und vor allem reagiert. Ja, und da müssen wir uns im eigenen Spiegel anschauen. Wir haben gesagt, Jesus hat diese Ekklesia vorhergesagt. Jesus hat seinen Tod und seine Auferstehung vorhergesagt. Ich meine, das ist schon verblüffend, oder? Und ich sag's noch einmal, ich sag's immer wieder, wenn jemand seinen Tod vorhersagt und seine Auferstehung vorhersagt und dann genau so kommt, wie er gesagt hat, dann glaube ich ihm alles. Und wenn du mal von den Toten auferstehst, glaube ich dir auch alles. Wird aber nicht so sein, denn er ist der Einzige, der von den Toten auferstanden ist und er lebt in Ewigkeit. Und er ist heute mitten unter uns, weil er gesagt hat, wo überall auf der Welt, wo Menschen zusammenkommen in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Und das sind, was unseren Glauben so einzigartig und unerschütterlich macht, nämlich die Auferstehung und die erfüllten Prophetien, die Voraussagungen in der Schrift und durch Jesus, die eingetroffen sind, die bestätigen, das ist ein übernatürliches Buch und wir haben eine übernatürliche Sache, ein Ereignis, auf dem unser Glaube gründet. Unser Glaube gründet auf der Tatsache, jemand sagte, ich werde sterben am römischen Kreuz, ich werde ins Grab gelegt, ich werde auferstehen. Und er hat das genauso vollbracht. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. In Matthäus 16, da prophezeit Jesus seine Ekklesia. Im Kapitel 1 der Apostelgeschichte hält er eine Abschiedsrede. Was sagt denn diese Abschiedsrede? Sie wollten wissen, ob er jetzt das römische Reich aus sie wirft. Er hat gesagt, nein, nein, so weit sind wir noch nicht. Aber ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends in den Himmel gehoben und die Engel haben gesagt, so wie er gegangen ist, wird er wiederkommen. Und das ist eine gewaltige Sache. Die Abschiedsrede von Jesus, ihr werdet mein Wort, ihr werdet meine Wahrheit in die ganze Welt tragen und ihr werdet Zeugnis geben, ihr werdet Bestätigung geben auf der ganzen Welt. Das war für die Jünger unvorstellbar. Im Kapitel 2 der Apostelgeschichte haben wir den Startschuss der Kirche, wo, ich sage immer, Tag der offenen Tür, da waren wirklich 3000 Männer plus Frauen plus Kinder, also vielleicht 5.000 bis 10.000 Menschen, die an einem Tag dazu gekommen sind. An einem einzigen Tag ist es so gewachsen. Und zwar vom gleichen Typen, der zuerst dreimal gesagt hat, ich kenne ihn nicht, wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes so verändert, dass er kühn und mutig war, über sich hinaus gewachsen. Und diese Freudenbotschaft ist für alle Menschen. Und seither bewegt sich diese Botschaft. Ein Movement, eine Bewegung, unaufhaltsam. Übrigens, das unaufhaltsam hat Jesus auch vorhergesagt. Was hat er gesagt? Die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Sagen wir das gemeinsam. Die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Was ist sie? Die Ekklesia, die Gemeinde, die Tore des Totenreichs. Er sagt, mein eigener Tod wird nichts überwältigen. Im Gegenteil, mein Tod und meine Auferstehung ist die Grundlage für das ganze Movement. Und diese Freudenbotschaft ist für alle Menschen. Jesus hat nicht übertrieben. Jesus meinte alle. Er meinte die gesamte Welt. Und das bedeutet, dass du und ich, wir sind Teil von etwas ganz Großem auf dieser Welt. Und du und ich, wir sind ein wandelnder, sprechender Tempel. Natürlich haben wir gesagt, es gab viele Abweichungen. Wenn du heute hinausschaust in die christliche Welt, ist nicht alles so, wie es sein soll, oder? Stimmt es? Es ist nicht alles, wie es sein soll, weit weg davon, ehrlich gesagt. Aber es hat immer wieder Abweichungen gegeben. Schau ins erste Jahrhundert, ins zweite Jahrhundert. Schau in jedes Jahrhundert der Kirchengeschichte. Es hat immer Abweichungen gegeben, aber es hat auch immer Reformer gegeben. Menschen wie du, wie ich, Männer und Frauen, die, damals waren es leider nur Männer, ja, jetzt sind es auch, Gott sei Dank, dürfen auch Frauen was sagen. Wer ist froh, dass Frauen auch was sagen dürfen? Ja. Wir wollen kein theologisches Argument hier beginnen, aber ich bin froh, dass Frauen auch was sagen dürfen. Ja? Und zu Hause hat meine Frau das Sagen, damit jeder sich da einmal gewiss ist, dass es so ist. Aber Jesus hat die Frau gehoben zu dem, was sie sein soll. Das Christentum, Paulus war der Erste, der aufgeschrieben hat, in Christus gibt es weder Mann noch Frau. In Christus gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden, Sklaven und Frei oder Mann und Frau. Wir sind alle eins. In Christus, der Paulus war der Erste, der das geschrieben hat im Galater 3, Vers 28 und Jesus hat es natürlich auch schon angedeutet, aber das ist Teil der Botschaft, das ist Teil der Geschichte und darum sage ich immer wieder, jede Frau sollte Jesus lieb haben, ob du ihm glaubst oder nicht, aber du sollst ihn lieb haben, weil der hat das getan, nachdem manche jetzt noch erzwingen wollen, ja. Es ist ja wirklich teilweise traurig, ja. Ich sagte, darf ich was sagen? Habt ihr mich dann noch lieb? Jeder, der verstanden hat, es gibt Mann und Frau, Punkt. Und beide gemeinsam sind das Ebenbild Gottes, Punkt. Braucht nicht gendern, Punkt. Ich meine, die Dummheit wächst über die Bäume hinaus, oder? Das war jetzt zu viel, sorry. Nein, ich nehme es nicht zurück. Ich sehe das so, aber ganz ehrlich, ich hab viel gesehen und ich habe bis jetzt immer nur Mann und Frau gesehen. Und ja, auf jeden Fall, natürlich wollen wir den Karren zurückbringen, immer wieder zur Wahrheit. Aber Abweichungen wird es immer geben, aber das hat die Gemeinde nie zerstört. Warum? Weil es immer Leute gab, immer Menschen gab, die gesagt haben, mit uns nicht. Wir werden, egal was kommt, die Botschaft von Christus rein und sauber und kraftvoll verkündigen. Wir werden keine Abstriche machen, sondern das sagen, was Gottes Wort uns sagt. Wir mit uns nicht. Amen. Mit uns nicht. Und heute geht es um dich ganz persönlich. Und jeder hat eine Geschichte, auch was die Kirche betrifft. Und ich möchte dich ein bisschen jetzt, ich möchte dein Erinnerungsvermögen, dein Memory ein bisschen anheizen. Kannst du dich erinnern? Kannst du dich erinnern, wie es war, als du das erste Mal mit der Botschaft von Jesus konfrontiert wurdest? Wer kann sich erinnern? Brauchst nicht aufzeigen jetzt. Aber kannst du dich erinnern, wie es war, dass du von einem Jesus gehört hast, der lebendig ist, der dein Leben erobern will und den man aufnehmen kann als persönlichen Herrn und Erlöser und deine ganzen Sünden werden dir vergeben, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, er wäscht alles weg. Kannst du dich erinnern, wie das war, dieser Tag? Ich weiß es noch genau, wie es war. Es war an einem Abend. An einem Sonntagabend in einer katholischen Kirche, wo ein Pfarrer damals gepredigt hat. Der hat gepredigt eine Dreiviertelstunde, also nicht ganz so lange wie ich, aber fast. Und er hat gesagt, wer jetzt in der katholischen Kirche, hat er gesagt, wer jetzt Jesus annehmen will, soll nach vorne laufen. Und er hat gesagt, laufen. Ich bin mal gelernt, in der Kirche läuft man nicht. Weil die Kirche ist kein Gebäude. Freunde, wann lernen wir das? Ja, nein, verstehst du? Und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe über eine Stunde geheult da vorne in der katholischen Kirche. Der Gottesdienst in dieser katholischen Kirche von einem sehr lebendigen Pfarrer aus Rosenheim war, der ist in Deutschland, der hat uns gebeutelt. Das war ein 3,5 Stunden Gottesdienst mit gewaltiger Musik. Na, Halleluja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, heute wäre das gar nicht mehr vorstellbar, aber es war Gewalt. Ich kann mich noch genau erinnern. Und denke mal drüber nach, als du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wer kann sich noch erinnern? Ja, wie ein Geburtstag. Du wurdest von Neuem geboren. Oder andere Frage, einige hier wurden ja hier gläubig, hier in diesem Raum, in diesem Wohnzimmer, in diesem Haus unserer Ekklesia. Sieh, wir sind eine Familie, aber eine Familie hat auch ein Wohnzimmer. Aber das Wohnzimmer ist nicht die Familie, versteht ihr? Ja, also wir sind stolz auf unser Gebäude. Wir sind stolz auf unsere Räume. Wir wollen unsere Räume top haben. Warum? Weil es unser Wohnzimmer ist. Weil wir Leute hier einladen. Und wenn man Leute zu Hause einladet, putzt man sie aus, oder? Spricht nichts dagegen. Aber nicht verwechseln, das Wohnzimmer mit der Familie. Amen. Ganz wichtig. So, und wer kann sich erinnern, das erste Mal, wie er da war, in diesen Räumen? Gläubig oder ungläubig? Manche waren ja schon Christen und haben irgendwie was Neues gesucht, was Frisches gesucht. Manche sind komplett, die waren noch nie in einer Kirche oder haben Christus überhaupt nicht gekannt. Aber als das erste Mal hier warst, das erste Mal in diesen Räumen, was hast du erlebt? Was hast du erlebt? Nicht laut sagen jetzt. Was hast du erlebt? Wie hast du es erlebt? Und vielleicht bist du vorher schon 30 Jahre in eine Kirche gegangen, die anders war oder anders ist. Oder noch nie, hast du es noch gar nicht gesehen. Aber was hast du erlebt, wie du das erste Mal in diesen Räumen warst? Und ich sage einmal, du bist wieder da. Also irgendwas war vielleicht, was dich hier doch berührt hat. Und jetzt vielleicht gehörst du sogar schon dazu. Wie mein, unser guter Freund, der David, sagt, 1, 2, 3 und du bist dabei. Also kannst du nicht mehr auch. Ja, wir knebeln dich, nein, Spaß. Gar nicht. Wir haben eine Tür, die geht beidseitig auf und zu, wer hat das schon gemerkt? Wir kontrollieren niemanden, wir tun niemanden. Gar nicht. Das ist nicht unsere Sache. Wir wollen das Wort Gottes verkündigen. Aber vielleicht kannst du sogar sagen heute, hey, das ist meine geistliche Heimat geworden. Das ist meine lokale Gemeinde, meine lokale geistliche Familie, meine lokale Ekklesia. Und wir treffen uns in diesem Gebäude. Aber ich möchte dir was sagen heute. Denn jetzt bist du dran. Egal, wo du stehst, egal, ob du vorher schon an der Kirche warst oder noch überhaupt nicht, wenn das deine Heimat ist, wenn du hier etwas gefunden hast, dann möchte ich dir heute unmissverständlich sagen, jetzt bist du dran. Ich sag dir was. Dein erstes Mal hier, hörst du mir zu? Dein erstes Mal hier wäre nie passiert, wenn nicht Menschen vor dir hier gewesen wären, die gedient haben und gegeben haben. Ist dir das klar? Du wärst nie hierher gekommen, wenn es nicht vor dir Menschen gegeben hätte, die investiert haben in dich, ohne dich zu kennen. Ja oder nein? De facto. Das heißt, Menschen, ich könnte jetzt 50, ich könnte 100 Menschen aus dem Stegreif zitieren, die hier etwas investiert haben, ohne dich zu kennen, damit du hierher kommen konntest, in diese Räume und das hören konntest, was du gehört hast. Und das Gleiche gilt für euch zu Hause. Was wir da zigtausende von Euro investiert haben, damit Menschen uns schauen können, finden können und die Liebe Jesus erfahren können. Freunde, ohne dass jemand vor euch da gewesen wäre, der das quasi vorinvestiert hätte, hättest du nie die Gelegenheit gehabt, das zu erleben. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, das hast du verstanden. Es hat vor deinem Kommen hier jemand investiert. Es hat vor deinem Kommen hier jemand gedient. Es hat vor deinem Kommen hierher jemand gegeben. Es hat vor deinem Kommen hier jemand den Kindern das Wort Gottes gelehrt, ihnen gesagt, Jesus liebt dich und er will dein bester Freund sein fürs ganze Leben. Jetzt sind wir dran. Du bist dran. Du kommst nicht mehr aus. Du kannst sagen, naja, nach der heutigen Predigt komme ich nicht mehr. Dein Problem. Die erstens, ich habe die Angst nicht und zweitens, du hast ein Problem. Amen. Schade, aber wenn du das heute hörst, dann hörst du was ganz, ganz Falsches. Aber du bist dran. Darf ich fragen, also immer, wer möchte, dass das, was du erlebt hast, auch andere Menschen erleben können? Ja oder nein? Natürlich willst du das. Das heißt, es hat aber jemand gegeben, gedient, bezahlt, gekauft, gepredigt, gesungen, gewirkt, aufgebaut, lange bevor du gekommen bist. Und wenn das nicht gewesen wäre, hättest du diesen Platz nie aufsuchen können. Wir sind die Kirche in unserer Generation und für unsere Generation. Warte mal, wer kann man das halten? Passt schon. Könnt ihr ein bisschen nachdenken, was ich gesagt habe. Okay. Das heißt, wir müssen für andere tun, was andere für uns getan haben. Und ich habe dir jetzt drei Dinge mitgebracht heute, die wir tun müssen. Und diese Dinge sind sehr praktisch, aber sie sind entscheidend, liebe Freunde. Und jeder ernstmeinende Jesus-Nachfolger tut, was ich jetzt dir sage. Erstens, keine Überraschung, es geht ums Geld. Aber das sollte uns nicht überraschen. Wer weiß, ohne Geld können wir keinen weiteren Tag mehr hier fortsetzen. Wer hat das schon gewusst? Weißt du, dass wir hier von Sonntag zu Sonntag gehen? Immer. Was die Finanzen betrifft, was den Dienst hier betrifft, wir marschieren hier von Sonntag bis Sonntag seit über 25 Jahren. Und manche haben gesagt, na, die brauchen mein Geld eh nicht. Und wir sind trotzdem noch da. Weißt du warum? Weil mir egal ist, wie du persönlich denkst, jetzt für mich gesehen. Ich habe eines gelernt, Gott ist gut. Und die, die ihm folgen, werden von ihm versorgt. Und wenn dort eine Tür zugeht, geht da eine auf. Das weiß ich, wie es Amen im Gebet. Ich habe das erlebt, noch und nöcher. Amen. Aber der erste Punkt ist sehr wichtig, nicht für mich. Glaub mir, mir geht's eh gut. Und persönlich geht's mir ausgezeichnet im Leben. Jetzt, ich meine, ich habe noch Platz am Bankkonto, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Da passt schon noch was drauf. Aber ich muss sagen, Gott ist mein Versorger. Amen. Und du musst eines wissen. Das, was wir heute besprechen, tust du nicht für mich oder für irgendjemanden, hier für die Bernadette oder die Christi. Wir könnten uns keine bessere Arbeit vorstellen. Zwickt's mir, glaub mit Rahm, gell? Das ist wirklich unglaublich. Aber erstens, bitte hör mir jetzt ganz gut zu. Wenn du Jesus nachfolgen willst und eine geistliche Heimat hast, das solltest du. Erstens, erstelle einen Plan, deine Kirche finanziell zu unterstützen und erkläre dich verbindlich dazu. Ja? Jeder Jesus-Nachfolger tut das. Jeder Jesus-Nachfolger ist ein Geber. Amen oder ja? Hundertprozentig. Also, das ist unumgänglich. Erstelle einen Plan, deine Kirche finanziell zu unterstützen und erkläre dich verbindlich dazu. Und ich möchte jetzt was ganz Wichtiges sagen. In Matthäus 6, Vers 21 steht, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Weißt du, dass wenn du gibst, dein Herz größer wird? Weißt du das? Hast du schon mal für arme Kinder was gegeben? Dein Herz wird größer. Du gibst für etwas, was du liebst. Du investierst in deine Kinder. Dein Herz wird größer. Wenn du großzügig bist, wird dein Herz größer. Stimmt das, ja oder nein? Hundertprozentig. Und das ist eine gute, wo dein Herz ist, ist dein Schatz, sondern wo dein Schatz ist, ist dein, ist doch verkehrt rum, oder? Willst du beginnen, Gott mehr zu lieben? Willst du beginnen, deine Gemeinde mehr zu lieben? Dann schau dir deinen Schatz an. Denn wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Willst du deine Frau mehr lieben? Dann tu ihr mehr Gutes. Gib ihr mehr Gutes. Lieb sie öfter. Und nicht nur so, sondern allgemein. Lieb sie. Je mehr du gibst, umso größer wird dein Herz. Dein Herz, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Das ist die Wahrheit. Jemand anderer hat das für dich getan. Wie gesagt, als du hierher kamst, war alles da. Super. Jemand sagt mir zu mir, super, da ist alles da. Boah, wie im Fernsehen ist das, sagt er. Ja, ja. Wer hat denn das alles gezahlt? Ja, ja. Weißt du, bevor du kamst, war jemand da. Hat gedient, hat gewirkt, hat gegeben. Und das ist meine Verantwortung, das jetzt für andere zu tun. Es ist deine Verantwortung, für andere zu tun. Wir geben, wir dienen, weil eine nächste Generation darauf wartet. Wir sind dran. Und wenn jemand vor dir da war und etwas getan hat für dich, der dich nicht einmal kannte, dann tun wir etwas für eine Welt, für Menschen, die wir noch nicht kennen. Und ich habe ganz bewusst gesagt, erstelle einen Plan. Warum? Ich sage dir jetzt etwas, hör mir gut zu. Wenn ich jetzt einen Aufruf mache, wir brauchen Geld für den Umbau da drüben, was ich jetzt nur einmal kurz erwähnt oder zweimal in den letzten Wochen, richtig? Heute dürft ihr alle rübergehen, was schon entstanden ist. Ich habe noch nie so wenig beim Umbau über Geld gesprochen wie diesmal, stimmt's? Wer ist mein Zeuge? Und ich sag dir ganz ehrlich, ich vertraue Gott. Aber ich sag dir noch etwas. Großzügige Menschen reagieren nicht auf einen Aufruf. Großzügige Menschen planen im Voraus. Mit anderen Worten, die echten Geber haben bereits jetzt festgelegt, bevor sie gekommen sind, was sie geben. Sie geben automatisch. Nicht, oh, die brauchen dringend Geld, jetzt geben wir. Nein, bitte gib nicht, wenn du das Gespür hast, die brauchen dringend Geld. Nein, plane, dorthin zu geben. Wie? Lege es zur Seite und dann, wenn die Gelegenheit da ist, gib. Echte Geber, dann nicht auf Mitleid, Oma, so arm, die brauchen jetzt Kohle oder Druck. Nein, wir planen in Advance. Wir planen im Voraus. Ich habe heute früh schon gewusst, egal wie gut die Predigt wird, wie viel ich heute geben werde, verstehst du? Wir geben im Voraus. Wir planen es. Du planst auch für deine Familie, oder, was du geben möchtest, hoffentlich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Leg einen Prozentsatz fest und dann gibst du dann. Leg ihn fest und dann gibst du dann. Und sei verbindlich. Und wenn du großzügig bist, dann planst du dein Geben. Dein Sparen planst du ja auch, oder? Du planst dein Sparen, hoffentlich. Geben, sparen, leben. 10, 10, 80 ist eine gute Regel. Oder, keine Ahnung, 5, 5, 90, wie du willst. Aber ich sage dir nur, leg etwas fest und tu das und gib, plane dein Geben. Jeder Jesus-Nachfolger tut das. Großzügige Menschen können geben, weil sie es bereits eingeplant haben. Und ich habe eines gemerkt in meinem Leben, das, was ich gebe für Menschen, die ich liebe, oder fürs Reich Gottes, hat mir noch nie gefehlt. Es hat mir noch nie gefehlt. Es hat mir nur viel Freude gebracht. Das, was wir aus Liebe geben und für das, was wir lieben, für Menschen und für die richtigen Zwecke, das fehlt uns nicht. Aber ich möchte dich ermutigen, bitte werde ein geplanter Geber. Und wenn du zuschaust und dass deine Gemeinde dir das Evangelium verkündigt, in Klarheit und du dort bleiben möchtest, dann gib dort nicht hierher, sondern gib deiner Kirche das, was du geben solltest. Das ist ganz, ganz wichtig. Die lokale Ortsgemeinde lebt davon, dass wir freiwillige Geber und Diener haben, sonst gibt es uns morgen nicht mehr. Amen. Faktum. Also erstens, um das zu leben, dass wir jetzt dran sind. Sag einmal, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Sag zu dem next to you, jetzt bist du dran. Links. Und dann rechts. Aber jetzt bist erst recht du dran. So. Das Thema Geld hätten wir abgehakt. Zweitens. Aber noch einmal. Als echter Jesus-Nachfolger kommst du da nicht rum. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Du musst dich entscheiden. Und die gute Nachricht ist, wenn der Mammon nicht unser Gott ist, kann es sein, muss nicht sein, aber kann sein, dass Gott uns überschüttet mit mehr als genug. Amen. Das eine schließt das andere nicht aus. Und manche der gierigsten Leute, die ich kennengelernt habe, waren die, die komplett pleite sind. Und sie sind immer noch gierig. Und dann gibt's Menschen, die haben sehr viel, sind sehr großzügig. Es gibt beide Seiten. Aber viel haben oder nicht haben hat nichts mit Gier oder Großzügigkeit zu tun. Ja? Wer im Kleinen treu ist, wird im Großen treu sein. Wer im Kleinen nicht treu ist, wird im Großen nicht treu sein. Wer glaubt, dass Geben wichtig ist? Ist Geben wichtig? Im Wort Geben reimt sich auch auf Leben. Du bist nicht da, um zu hamstern. Du bist da, um zu leben, es fließen zu lassen. Und am Sterbebett wirst du nicht sagen, na Gott sei Dank habe ich noch mehr gesammelt, jetzt können meine Kinder gescheit verbrassen. No, no way. Do your giving while you are living, then you'll be knowing where it's going. Zweitens, hör gut hin und achte auf drei bestimmte Dinge. Warum sind diese Dinge heute so wichtig? Weil wir eine nach außen, sag mal außen, nach außen gerichtete Gemeinde sein wollen. Und Freunde, glaubt mir, das kostet Geld. Wer weiß das? Es kostet Geld. Hör gut hin und achte auf drei bestimmte Dinge. Egal, wo du das hörst, beim Einkaufen, am Sportplatz. Wer hat das schon mal erlebt, dass du beim Billa oder beim Spar in der Schlange standst und Gott hat zu deinem Herzen gesprochen? Sag was zu der oder sag was zu ihm. Oder da ist eine Mama mit drei Kindern, die sich nicht mehr auskennen und Gott legt dir das Herzen, zieht deine Kreditkarten raus und zahl die ganze Rechnung für sie. Wer hat sowas schon mal erlebt? Und die Kühnheit, den Mut zu haben, den Mund aufzumachen, das ist wichtig. Amen. Und wenn du in der Welt herumkommst, beim Einkaufen, am Sportplatz, am Tennisplatz, am Fußballplatz, im Kegelclub, egal wo, und du hörst zum Beispiel, hey, ich bin ganz neu hier und ich kenne nun niemand. Was sagst du dann? Super, jetzt kennst du mich. Und weißt du was? Und am Sonntag kommst du mit in meine Kirche. Und du darfst neben mir sitzen. Wer weiß, das ist cool, oder? Hey, ich habe dich zuerst gefragt, ob das, was du hier erlebt hast oder durch Jesus erlebt hast, auch willst du das andere erleben. Ja oder nein? Dann wollen wir kühn werden, oder? Und wenn Gott uns ans Herz legt, zu sagen, hey, du bist neu da? Ich habe gerade mitbekommen, sie sind gerade zugezogen? Oder ich habe gerade mitbekommen, dein Freundeskreis hat sich gerade geändert? Hey, ich möchte dein Freund sein. Oder komm mal bei mir in meine Kirche und nimm neben mir Platz. Und ich sage dir, es ist wurscht, wer dann am Sonntag predigt. Wichtig ist, dass du weißt, dass wir hier Menschen haben, die Menschen lieben. Darum ist die Atmosphäre so wichtig. Zu dem komme ich gleich. Das Zweite, was du vielleicht hören könntest in deinem Umfeld oder eine Version davon, im Moment geht's mir nicht so gut oder im Moment bin ich nicht so gut drauf. Wer hört solches manchmal? Im Moment ist es ein bisschen schwierig. Dann sagst, hey, du solltest mit mir am Sonntag in die Kirche gehen und neben mir sitzen. Und ich möchte dir ein paar Leute vorstellen, die dir dabei helfen können, dass dir besser geht. Du brauchst nicht gleich Vollgas, kehr um, tu Buße. Come on, wake up. Ja? Wir sind Menschenfischer. Sag einmal Menschenfischer. Und zum Fischen brauchst du natürlich das richtige Werkzeug, die Wahrheit natürlich, aber du brauchst auch das bisschen Gefühl und Mut. Also du brauchst viele Sachen. Ich bin im Moment nicht gut drauf. Es geht mir im Moment schlecht. Dann sagst du, ja, ich habe was für dich. Du kommst am Sonntag mit mir mit und du sitzt neben mir. Wäre das gut oder nicht? Oder es gibt Menschen, die sagen, hey, es ist gerade was in meinem Leben passiert und ich war nicht vorbereitet darauf. Die Frau hat mich verlassen, der Mann hat mich verlassen. Jemand ist gestorben. Meine Frau vielleicht, mein Mann, mein Kind. Komm mit mir in die Kirche am Sonntag. Und sitz neben mir. Ich brauche neue Freunde. Meine Ehe ist kaputt. Finanziell bin ich am Sand. Mental bin ich nicht gut drauf. Gesundheitlich bin ich geschädigt. Egal was es ist. Glauben wir, dass die Ekklesia die Antwort hat auf die Probleme unserer Zeit? Ja oder nein? Let's do it. Amen. Let's do it. Tun wir es. Komm mit mir. Neben mir ist ein Platz für dich reserviert. Na, wie klingt das? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? In Kirchen? Dass du ausgelacht wirst. Das ist das Schlimmste. Aber wenn du ausgelacht wirst, kannst du sagen, du wirst um der Gerechtigkeit willen verfolgt. Du wirst um das Evangelium willen verfolgt. In Matthäus 5, Vers 10 hat Jesus gesagt, glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn du Menschen zu Jesus oder zu deiner Gemeinde einladest und die machen sich lustig über mir, dann leidest du für Jesus und dafür bekommst du eine Belohnung. Und wenn sie dann vielleicht doch kommen, kriegst auch eine Belohnung. Also du kannst nur gewinnen. Ja oder nein? Freunde, unsere Botschaft ist so genial, wir können nur gewinnen. Wir haben nur eine Verantwortung, dass wir die Menschen lieben und sie holen, abholen und ihnen die Wahrheit sagen und dass wir sie zu Jesus bringen, zu dieser Freudenbotschaft bringen. Ob sie uns auslachen oder uns ewig dankbar sind, wir bekommen eine Belohnung, entweder für das eine oder für das andere. Aber wir tun es nicht wegen der Belohnung. Amen. Aber was willst du machen, wenn es sowieso kommt? Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Es ist entscheidend für unseren Auftrag. Nein, jetzt ohne Schmäh. Ich predige schon 50 Minuten. Ist das wahr? Nicht nicken. Sind nur 47. Das ist so entscheidend für unsere Mission, weil wir nach außen gerichtet sein wollen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir wollen einen Unterschied machen in der Welt. Eine Kirche, die nach innen fokussiert ist, wird komisch. Richtig? Wird komisch. Wenn du ein Einlader bist, dann bleiben wir alle eine einladende Kirche. Wer wünscht sich eine einladende Kirche? Komm und sieh und sitz bei mir. Gemeinden, Kirchen, die nicht einladen, Gemeinden, Kirchen, die nicht wachsen, beginnen zu murren und zu meckern über dumme Sachen. Hat das jemand schon erlebt? Ich habe eine Gemeinde gekannt, die hat sich gespalten wegen der Farbe des Teppichs. Da fällt mir nur ein Teppich, ja. Die haben sich zerstritten wegen dem Teppich. Auf solche Gedanken kommst du nur, wenn du dein Ziel komplett verloren hast, oder? Aber das ist die Realität. Was ich alles höre, das glaubst du nicht. In meiner Profession, in meinem Beruf, was Gemeinden so alles aufführen, wo sie sich streiten, wo sie Komitee-Meetings haben und sich zraufen. Alles hinter mir. Nein, danke. Gell, Bernadette? Wenn die Gemeinde auf dem richtigen Weg ist und nach außen gerichtet ist, gibt's auch ein Murren und Meckern, aber über gute Sachen. Das könnte man noch verbessern. Das braucht man noch. Da müssen wir investieren. Da dürfen wir reingehen. Das Murren und Meckern oder die heilige Unzufriedenheit ist eine andere. Versteht ihr? Aber wenn wir den Weg verlieren, werden wir komisch und wir werden verletzend und wir streiten über Dinge, die überhaupt nicht interessant sind. Ich habe eine Studie gelesen, die meisten kommen nicht wegen dem Prediger zurück, das ist sehr ermutigend, sondern wegen der Atmosphäre. Und in der gleichen Studie ist hervorgegangen, dass die Menschen bevor die Versammlung, der Gottesdienst begonnen hat, oft schon die Entscheidung getroffen haben, ob sie wiederkommen. Das ist sehr gut für mich. Das heißt, wenn die nicht wiederkommen, ist eure Schuld, nicht meine. Und wenn sie wiederkommen, kann ich auch nichts dafür. Versteht ihr, was ich sage? Die Atmosphäre ist so wichtig. Jesus war attraktiv, ist euch das bewusst? Hör mir gut zu. Menschen, die ganz anders waren als Jesus, haben ihn gemocht. Sie mochten ihn. Er war anziehend. Ist euch aufgefallen, dass die, die anscheinend so waren wie er, nämlich die Pharisäer, die Religiösen, kein einziger war bei den 12 Aposteln dabei? Kein Pharisäer, kein Schriftgelehrter, kein Sadduzäer, nur normale Burschen. War kein einziger Religiöser dabei. Einige sollten mal darüber nachdenken. Kein einziger. Ich habe eine große Bitte an alle von euch. Kommt weiter als Gast, aber kommt gleichzeitig auch als Gastgeber. Ich will nicht, dass du deine Routine aufgibst. Du hast deine Freunde hier, deine kleine Gruppe und deine Gespräche hier. Manchmal tut das ein bisschen ausarten, das ist nicht so gut. Ich will, dass du das nicht aufgibst. Aber was ich möchte von jedem von uns, dass wenn uns jemand auffällt, den wir noch nie gesehen haben, wenn uns auffällt, da irrt jemand durch die Gegend, find's klar nicht einmal, dass wir auf diesen Menschen hingehen und sagen, hey, ich hab dich noch gar nicht gesehen, noch gar nicht kennt. Darf ich mir vorstellen, herzlich willkommen. Wer weiß, wenn man zu Hause ein Gastgeber ist, dann ist man ein bisschen anders drauf wie sonst. Man ändert die Routine ein bisschen. Und wenn wir uns als Gastgeber sehen, dann helfen wir, das für andere zu tun, was für uns getan wurde, als wir zum ersten Mal da waren. Du musst dir vorstellen, wie sich jemand fühlt, der zum ersten Mal da ist. Also ich gehe nicht unbedingt gern in einer Kirche, wo ich noch nie war. Die schauen mir alle, vielleicht kennen sie mich sogar. Ja, ich weiß ja nicht. Das ist mir sehr unangenehm. Und dann freue ich mich schon, wenn jemand sieht, den ich kenne. Nächste Woche kommt vielleicht jemand, der seiner Frau schon Jahre versprochen hat, ich gehe einmal mit. Und das ist nur Hypothese jetzt. Aber nächste Woche kommt vielleicht jemand und der Mann hat zu ihr gesagt, okay, ich gehe einmal mit. Ein einziges Mal. Ich probiere es einmal. Entweder, aber dann lasst mich in Ruhe. Was glaubst du, wird diese Frau machen? Die wird beten. Hoffentlich predigt er nicht zu lang. Hoffentlich findet mein Mann jemand, mit dem er sich sofort anfreunden kann. Hoffentlich begegnet ihm Liebe und so weiter. Du musst dir vorstellen, da kommt nicht jemand, oder nächste Woche kommt jemand, der alleinstehend ist. Und der irrt da durch die Räume und es braucht nur jemand kommen, der sagt, hey, ich kenne den noch nicht, darf ich mir vorstellen. Lass uns Gastgeber sein, weil das ist so unendlich wichtig. Sind wir noch wach? Drittens, und damit schließen wir, informiere dich, wie und wo du dich einbringen kannst. Und es werden heute nach dem Gottesdienst, wird der Raphael, der Karim, die Bernadette, vielleicht auch die Uli, wenn sie will. Die Uli wird jetzt dann noch der Predigt ein Lied singen, weil heute macht sie das Special, die wird die große, schlanke Blondine sehen, die dann hier vorne singt. Die Bernadette kennt ihr, die hat euch heute schon begrüßt. Raphael und Karim werden sie auch kurz hier, wenn du dich einbringen willst, wenn du wissen willst, was du hier beitragen kannst, geh auf die Personen zu, bitte. In 3 Wochen, am 7. April. Am 7. April machen wir hier eine Team Church, das heißt, wir werden alles vorstellen, was wir so geplant haben. Wir werden die Räume drüben ordentlich auch feiern, dass sie fertig sind. Aber wirklich ist, dass du dir die Zeit nimmst, dich zu informieren und die Gelegenheiten anzuschauen. Warum ist das so wichtig? Weil es die beste Zeitinvestition ist, die du machen kannst. Neben deiner Familie ist ins Reich Gottes zu investieren das Beste, was du tun kannst. Und weißt du, was das Leichteste ist für uns alle? Nichts tun. Nichts tun. Wir haben eine ganz große Vision. Wir werden in 3 Wochen die 10.000 Abonnenten feiern, die wir auf YouTube haben. Wir haben weitere, wahrscheinlich Tausende auf Spotify. Aber unsere Vision hat sich nicht verändert. Wir wollen eine nach außen gerichtete, multikulturelle, sich multiplizierende Bewegung sein. So wie die erste Ekklesia. Und wir wollen wöchentlich 1 Million Menschen mit dieser Botschaft erreichen. Im deutschsprachigen Raum. Wöchentlich. Wir sind am Weg. Aber das ist unsere Vision. 1 Million Menschen. Wir haben jemanden, der spendet jedes Monat mit Dauerauftrag und der schreibt immer dazu, für die 1 Million. Der hat's verstanden. Und das passiert nicht durch Predigen. Das passiert durch Hunderte und Tausende Jesus-Nachfolger, die sich sagen, das, was Jesus gestartet hat, ist wirklich für die ganze Welt. Es ist die Hoffnung für die Welt. Und als Kirche sind wir die Hände und Füße Jesu. Bitte hilf uns da, das zu tun, damit wir einen richtigen Unterschied machen können. Du sagst, ich habe keine Zeit. Ich weiß, ihr braucht keine Zeit. Wer weiß, Zeit haben wir alle nicht. Ist manchmal schon schwierig, den Sonntag rauszukaufen. Zeit ist ein kostbarstes Gut, oder? Aber ich verspreche dir eines. Reich Gottes Investition an Zeit ist das Wertvollste für die Ewigkeit. Glaub mir das. Es ist das beste Investment deiner Zeit nach deiner Familie. Familie muss der erste Platz sein. Ich sag so, Jesus, meine Frau, meine Familie, meine Ekklesia. Ich wiederhole das. Jesus steht vor meiner Frau. Meine Frau steht vor meinen Kindern. Eine Familie, wo die Kinder vor dem Ehepartner stehen, geht vor die Hunde. Immer. Immer. Und wenn die Kinder meckern, sagst du, na, die Mama war vor dir da. Wenn die Ehe kaputt ist, leiden die Kinder, richtig? Und eine kinderzentrierte Familie ist nicht gesund. Eine Jesus-zentrierte, Ehe-fokussierte, und dann kommen die Kinder und dann kommt alles andere. Gesunde Ehe produziert auch gesunde Kinder. Ich möchte Danke sagen auch heute. Wirklich Danke, Danke, Danke. Und jeder, der erst kurz da ist, sollte zur Bernadette gehen oder zum Eugen oder zur Christi oder zum Alexander oder zum Marc oder zum Johann oder zur Claudia oder zur Jasmin oder zum Erich. Und ich könnte jetzt so viele Dutzende und ich könnte so viele Namen. Bedank dich bei diesen Menschen. Denn die haben hier gegeben und gedient, bevor du da warst, bevor du zuschauen konntest. Und ohne diese Leute und ohne ihr Dienen und Wirken gäbe es uns nicht. Und ich bin ganz ehrlich, wenn wir verschwinden, verschwindet auch die Oase. Wenn du verschwindest, verschwindet die Oase. Weißt du das? Nicht du als Einzelner. Das überleben wir. Aber wenn die Menschen, die das tragen, einen Sonntag aussetzen, haben wir nächsten Sonntag keinen Gottesdienst. Wisst ihr das? Und drum ist es so wie, und drum, hey, ich komme einfach her, sitz mich nieder. Super. Ja, super. Und jetzt bist du dran. Amen. Ganz wichtig. Das heißt, danke. Danke für alle, die in der Jugend mitwirken, im Kinderdienst, bei der Begrüßung, für den Kaffee, den Menschen aus eigener Tasche bezahlen. Ich habe dafür noch nie eine Rechnung gesehen. Mir hat noch nie jemand eine Kaffeerechnung gegeben. Der Kaffee wird von Menschen bezahlt, die diesen Kaffee machen. Und ich weiß nicht einmal von wem. Kuchen. Ganz oben stehen die Mondschnecken. Danke für die genialen Mondschnecken. Danke an alle Online-Geber, die es möglich machen, dass neue Online-Zuschauer dazukommen können. Danke für die, die im Technikteam arbeiten, auf der Kamera, im Live-Schnitt. Ihr macht jede Woche hier möglich. Du machst jede Woche hier möglich. Und wenn ihr alle verschwindet, werden wir spätestens übernächste Woche verschwunden. Keine Gemeinde, das Wort Gottes predigt, sollte verschwinden, oder? Sondern sollte wachsen und sollte einladen und Menschen sollen Jesus finden. Und dafür brauchen wir Geber und Diener, nicht nur damals, sondern jetzt und auch in der Zukunft. Und ich lade dich ein für diese größte Chance in deinem Leben, einen Unterschied zu machen im Reich Gottes. Es gibt keine bessere Investition. Danke. Stehen wir auf. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben dich. Wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, dein Erbarmen, deine Treue. Du bist unser Versorger. Du bist der, der uns trägt, der das hier möglich gemacht hat und macht über so viele, viele Jahre. Hunderte und Tausende von Menschen, Jesus, die dich hier auch kennenlernen durften. Wir sind so dankbar. Danke für alle, die hier mitwirken und dienen und geben. Und danke, dass wir ein wachsender Organismus sind, dass wir nach außen gerichtet sein dürfen, einladen dürfen. So wie du zu den ersten Jüngern gesagt hast, komm und sieh. Komm und sieh. Und wir sagen, komm und sieh und sitz bei mir. Ich möchte dir zeigen, was ich erlebt habe. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und du bist einer, der zum ersten Mal dabei ist und du denkst dir, ja, ich bin froh, dass ich das gehört habe. Ich bin froh, dass ich das hören durfte. Dann wollen wir dir einfach die Einladung geben heute, Jesus zu empfangen, Jesus anzunehmen. Er ist der Christus, er ist der Sohn Gottes, er ist der Allmächtige. Paulus hat gesagt im Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Dem Munde bekennen, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glauben, du bist gerettet. Nicht mit dem Kopf glauben, mit dem Herzen glauben. Du musst es nicht verstehen. Du solltest es im Herzen glauben. Jesus sagte, so sehr hat Gott die Welt, da bist du dabei, da bin ich dabei, so sehr geliebt, dass der himmlische Vater seinen Sohn gab, damit jeder, der ihm glaubt, ihm vertraut, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Johannes sagte im Johannes 1, Vers 11, er kam zu den Seinen, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Privileg, Kinder Gottes zu heißen. Glauben. Glauben und bekennen. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Sag, Herr Jesus, ich glaube, dass du gestorben bist für meine Sünden, für alle meine Sünden. Du bist gestorben, begraben und auferstanden. Du hast das Grab besiegt, so wie du es prophezeit hast. Es kam genau so. Und jetzt möchte ich dich bekennen. Mein Herr und mein Gott. Ich glaube dir. Du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der auferstandene König. Ich übergebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Ich gehöre dir. In Jesu Namen.
Amen.